Deutschlandfunk, FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Mit Asta Travola Mikrofon und den nächsten beiden Viertelfinalisten dieser WM in Katar. Argentinien war ja schon weiter, die Niederlande ebenfalls in der Runde der letzten acht. Und jetzt feiert auch England. Die Mannschaft um Kapitän Harry Kane hatte auf dem Weg dorthin nur anfangs leichte Schwierigkeiten mit dem Gegner aus dem Senegal. Armin Lehmann berichtet.
Die 10.000 englischen Fans skandieren Sweet Caroline. Das ist so ein bisschen wie im Wembley-Stadion letztes Jahr bei der Europameisterschaft. Und sie freuen sich, dass ihre Mannschaft ein starkes Spiel abgeliefert hat. Sie hatten ein bisschen Probleme in der ersten Halbzeit. Aber dann löste sich der Knoten. Tolle Vorarbeit vom Dortmunder Jude Bellingham. Henderson mit dem 1:0. Kane noch mit dem 2:0 vor der Pause. Und dann nach knapp einer Stunde war es Saka, der den Deckel drauf machte. Mit dem 3:0 der Afrikameister Senegal am Ende überfordert. Und England trifft jetzt im Viertelfinale auf Weltmeister Frankreich.
Die Franzosen haben im WM-Achtelfinale gegen Robert Lewandowskis Polen zwar gewonnen, sich aber dabei zunächst schwer getan, berichtet Philipp Hofmeister.
Vor allem dank Superstar Kylian Mbappé hat Weltmeister Frankreich am Ende souverän das Ticket fürs WM-Viertelfinale gelöst. Die Franzosen taten sich gegen erstaunlich mutige Polen im ersten Durchgang lange schwer, bis Mbappé seinen Stürmer Olivier Giroud perfekt in Szene setzte. Giroud traf zur Führung. Es war sein 52. Länderspieltreffer insgesamt. Der Stürmer krönte sich damit zum alleinigen Rekordtorschützen der französischen Länderspielgeschichte.
Das ist genial, dass ich mit dem Tor jetzt Thierry Henry überholt habe. Jetzt muss keiner mehr sagen, los, los, das wird schon. Jetzt ist das Tor da. Aber mein großes Ziel ist es, mit dem Team noch weit zu kommen.
Für die Schlagzeilen sorgte danach aber vor allem Kylian Mbappé mit seinem sehenswerten Doppelpack. Während Frankreich dank seiner individuellen Klasse zu Recht im Viertelfinale steht, fahren die Polen nach Hause, hatten aber immerhin das letzte Wort in diesem Duell. Robert Lewandowski verwandelte in der Nachspielzeit einen Handelfmeter zum 3:1 Endstand. Der zweimalige Weltfußballer hat hier in Katar also immerhin seine ersten beiden WM-Tore erzielt.
In den nächsten Tagen beginnt die Aufarbeitung beim Deutschen Fußballbund. Die Aussprache, die Analyse, warum die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist. Seitdem das Aus feststeht, gibt es bereits viele Vorwürfe, Schuldige, Erklärungen. Sportliche Gründe werden genannt wie die Abwehr ist zu schlecht, es gibt keinen richtigen Stürmer. Dazu der Biss fehlt, die Gier und auch Atmosphärisches spielt rein. Das Team sei zerrissen gewesen darüber, ob es Zeichen gegen die Menschenrechtsverletzungen in Katar setzen wolle oder nicht. Kommenden Mittwoch, berichten Medien einstimmig, findet nun also in Frankfurt das erste Krisengespräch statt mit dem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, mit DFB-Vize und Borussia Dortmund-Chef Hans-Joachim Watzke, mit Bundestrainer Hansi Flick und Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Dietrich Schulze-Marmeling ist Fußballkenner, Historiker und Autor. Schon 2019 erschien sein Buch Ausgespielt, die Krise des deutschen Fußballs. Ihn habe ich vorhin gefragt, ob damals wie heute dieselben Knackpunkte gelten oder ob neue nach dem jetzt erneuten Vorrunden aus hinzugekommen sind?
Nein, im Prinzip, im Kern gelten dieselben Knackpunkte. Fangen wir mal mit der hinteren Reihe an. Beim FC Bayern München gibt es 8 Außen- und Innenverteidiger, von denen aber einer nur für Deutschland spielen könnte. Der sitzt aber nur auf der Bank. Bei Borussia Dortmund sind es von 12 6, darunter ja 2, die jetzt auch mit Schlotterbeck und Süle, die bei der WM dabei sind, die aber sicherlich nicht von internationaler Klasse sind. Bei RB Leipzig kommen wir auf 3 und beim Eintracht Frankfurt auf 1 von 12. Ich habe jetzt bewusst mal die Champions League-Teilnehmer genommen, die deutschen Champions League-Teilnehmer, weil man da ja internationale Erfahrung auf höchstem Parkett sammelt. Also wir haben ganz offensichtlich da auch ein Auswahlproblem. Wir haben einfach diese Spieler nicht. Das ist seit langem bekannt. Also vor allem weniger Innenverteidigung, sondern vor allem auf den Außenpositionen. Vor dem Hintergrund muss man vielleicht auch verstehen, dass dann Hansi Flick, was viele nicht verstanden haben, was ich auch im Prinzip nicht richtig fand, ein Kimmich plötzlich auf diese Position dort setzt, der eigentlich als Sechser viel besser ist. Im Sturm ruhten unsere Hoffnungen jetzt auf Füllkrug, der auch von 28 misst, bald 29 wird, bei der nächsten WM 32 ist. Ein Spätentwickler, ein Newcomer in der Nationalmannschaft. Also die Probleme, die damals diagnostiziert wurden, die existieren heute unverändert. Aber es war auch nicht absehbar, dass sich das innerhalb von 3 bis 4 Jahren abstellen lässt.
Dazu kommt, dass der Mannschaft vorgeworfen wird, nicht effektiv zu sein, auch zu brav, zu lieb, vielleicht sogar auch zu zerrissen. Eine WM-Stimmung kam auch nicht auf, Vorbereitungszeit gab es auch nicht. Also war doch eigentlich alles zum Scheitern verurteilt oder ist das eine faule Ausrede?
Nein, eine faule Ausrede ist das nicht, was der Mannschaft sicherlich fehlt, wenn ich das mal so mit 2014 vergleiche. Da hatten wir mit Groß, mit Lahm, mit Khedira, mit Hummels, mit Neuer natürlich. Da hatten wir mit Thomas Müller hatten wir 5, 6 Spieler, die auf dem Zenit ihres Könnens waren und die breite Schulter hatten, die Verantwortung übernehmen konnten. Jetzt hat man manchmal den Eindruck, das lastet alles auf den Schultern von Kimmich und von Goretzka. Und Goretzka hat ja auch nicht immer und ständig gespielt. Das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied zu der Elf, die wir 2014 hatten. Und wir hatten da in der Spitze mehr Qualität, heute immer mehr Qualität in der Breite. Was jetzt die Mentalität, Einstellung, Gier und so weiter anbelangt, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Das ist so ein bisschen auch, ich nenne das immer Küchenpsychologie. Wir würden ja bei keiner anderen Sportart auf sowas kommen. Also wenn jetzt ein Favorit im 100-Meter-Lauf Olympiade nur als Sechster durchs Ziel geht, würde keiner auf die Idee kommen, dass es an der Einstellung gemangelt hätte bei ihm oder an der Mentalität. Diese Mentalitätsdiskussion kommt immer dann auf, wenn man nicht akzeptieren will, dass im Fußball vielleicht auch vieles Zufall und Glück ist und Tagesform und man vielleicht auch fachlich nicht in der Lage dazu ist, die Dinge genau zu erklären, nicht genug in die Tiefe reingeht. Stichwort eben halt Ausbildung und was hat die Ausbildung in den letzten Jahren gebracht. Also ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Was man sicherlich sagen kann, es gab nicht so viele Spieler mit breiten Schultern, mit ja, die sich auf dem Zenit ihres Könnens befanden, die eine Mannschaft natürlich schwierige Situationen tragen konnten. Ich muss aber auch mal eins sagen, wenn die Spanier noch den Ausgleich gegen Japan erzielt hätten, dann wäre, glaube ich, der Sound der Erzählung ein komplett anderer, als im Augenblick ist. Dann würde man betonen, dass diese Mannschaft zweimal einen Rückstand aufgeholt hat, der sich als nervenstark erwiesen hat nach diesem Auftaktdebakel gegen Japan, wo klar war, das nächste Spiel ist ja gegen Spanien, ist eigentlich schon ein Finale. Da haben ja schon viele das Ausscheiden erwartet gegen Spanien. Das war aber gar nicht so. Und dieses Spiel wurde im Nachhinein als ziemlich gut bewertet. Also ein bisschen ist auch das, was wir im Augenblick erzählen, von einem ganz anderen Spiel bei der WM abhängig, nämlich von dem Spiel der Spanier gegen Japan.
Sie haben das Spiel gegen Spanien erwähnt. Viele haben danach gesagt, dass die deutsche Mannschaft durchaus individuelle Spieler mit hohen Qualitäten auf hohem Niveau hat, dass sie durchaus es verdienen würde, ins Viertelfinale zu kommen. Es war eins der besten Spiele bislang bei dieser WM, kann man das so sagen. Nur dann ist die Frage, wer hätte diese Mannschaft in ein erfolgreiches System und ein engagiertes Team gießen müssen? Doch am meisten der Bundestrainer, der dann die Verantwortung übernehmen muss.
Natürlich hat Hansi Flick eine Verantwortung dafür, wie es dann ausgegangen ist. Ich denke, das sieht er selber auch, dass er da Fehler begangen hat. Das wird man sicherlich auch aufarbeiten. Aber die individuelle Klasse im Team, wir haben diese individuelle Klasse aber nicht ausbalanciert. Man kann nicht sagen, dass wir die in allen Mannschaftsteilen haben, dass wir die auf allen Himmelsrichtungen haben in dieser Mannschaft. Also die Balance stimmt dann in dieser Mannschaft auch einfach nicht. Das wird dann extrem schwierig, wenn ich dann auch nicht mal die Chance habe, mich groß einzuspielen da vor einem Turnier. Und ich finde eine Statistik sehr interessant, das ist diese Sache mit dem Peking, dass Deutschland in der Vorrunde die Mannschaft war, die mit Abstand die meisten Chancen herausgespielt hat. So, und jetzt überlegen wir uns mal, dass der eine Schuss von Musiala vielleicht nicht an Innenpfosten gegangen wäre, sondern 1 Zentimeter weiter links oder rechts. Ich weiß mal genau, welcher Pfosten es war. Dann hätte die Geschichte schon wieder ganz völlig anders ausgesehen und wir würden anders darüber zählen. Und das fehlt mir so im Augenblick in der Diskussion, dass wir relativ wenig Interesse daran haben, so kommt es mir jedenfalls vor, zu gucken, also was tut sich eigentlich in der Tiefe? Wir erleben diesen Prozess ja eigentlich schon seit 2014. Und bestimmte Entwicklungen sind damals schon von Löw und auch von Hansi Flick angemahnt worden. Da hat aber keiner so richtig hingehört. Das hat auch keinen so richtig interessiert. Da hat man nur gesagt, man ist so eine Bombentruppe und jetzt sind sie Weltmeister geworden und jetzt werden sie Europameister und so weiter und so fort. Und in Russland verteidigen sie da ihren Titel, ohne zu schauen, dass es Defizite gab und natürlich auch noch gibt, die bereits im Moment des Triumphes von Rio von 2014 ersichtlich war. Und da müsste sich die Debatte, finde ich, so ein bisschen mehr verschieben, als sich immer nur auf diese handelnden Personen zu fokussieren.
Eine handelnde Person müssen wir aber trotzdem noch erwähnen, Oliver Bierhoff nämlich, als Manager bzw. Geschäftsführer der deutschen Nationalmannschaft. Er ist für viele jetzt das Sinnbild für die Abgehobenheit der DFB-Elf und auch für das verkorkste Image. Zu Recht Ihrer Meinung nach?
Ja, das finde ich so ein bisschen schwierig, weil Bierhoff das, glaube ich, selber durch sein ganzes Erscheinungsbild ein bisschen verkörpert. Also das war aber schon als Spieler so. Dass der Spieler Bierhoff, der war auch nicht besonders wohlgelitten. Ich habe irgendwo gelesen, der DFB müsse sich wieder aufs Kerngeschäft konzentrieren, den Sport. Das kann man nun Bio wirklich nicht vorwerfen, weil er diese Akademie angestoßen, gegen innere Widerstände im Verband, war entscheidend beteiligt an der ganzen Diskussion um eine gemeinsame Spielphilosophie, eine neue Ausbildungsphilosophie etc. Und dann kommt mal diese Geschichte mit diesem komischen Etikett, die Mannschaft. Ja, ich finde das komisch, aber ich finde genauso blöd und komisch beim BVB echte Liebe oder bei den Bayern Mir San Mir. Finde ich auch nicht besonders originell, erwärmt auch nicht mein Herz. Ich glaube, was Bioff gemacht hat und was nicht gut ankam und ist, er hat gesehen, die Nationalmannschaft steht in einem Kampf um Ressourcen mit den, ich nenne es mal, den Stadtstaaten im europäischen Fußball, in Deutschland eben mit Bayern München und mit Borussia Dortmund und so weiter und so fort. Und das hat ihn, glaube ich, dazu getrieben, dieses Produkt Nationalmannschaft mehr zu kommerzialisieren. Also er hat eigentlich nichts anderes gemacht, als dass das Vereinsmanager machen. Bloß bei der Nationalmannschaft mögen das die Leute offensichtlich nicht. Die Nationalmannschaft soll doch noch so ein bisschen so bleiben, wie der Fußball früher war. Das ist so mein Eindruck. Ich würde an seiner Stelle jetzt zurücktreten, und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Egal, was er jetzt machen wird, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes. Für viele ist er der Sündenbock und wird auch der Sündenbock bleiben. Und viele werden sich nicht damit zufrieden geben, wenn nicht diese personelle Konsequenz gezogen wird. Weil Flick wird, denke ich, als Trainer bleiben, allein schon ausgrund der Tatsache, dass nur noch anderthalb Jahre sind bis zur Europameisterschaft.
Aber wäre es denn auch richtig, tatsächlich inhaltlich aus Ihrer Sicht, wenn er die Verantwortung übernehmen würde? Oder wäre er, so klingt es ein bisschen bei Ihnen raus, auch ein Stück weit ein Bauernopfer? Denn auch Oliver Bierhoff hat ja Fehler gemacht.
Natürlich ist er auch ein Bauernopfer und hat bestimmte Sachen vielleicht auch falsch eingeschätzt. Da sehe ich auch, bloß er gehörte zu den Leuten, die wirklich seit 2014 spätestens bestimmte Probleme immer wieder angesprochen haben, die aber nicht so richtig interessiert haben, nämlich auch dieses Ausbildungsproblem halt. Und jetzt höre ich, dass Aki Watzke in dieser Position jetzt intronisiert werden soll. Quasi, also Bioff soll sich nur noch um die Akademie, glaube ich, kümmern und Aki Watzke soll eben halt diesen Job Nationalmannschaft übernehmen. Das finde ich insofern ganz interessant und vielleicht ist das auch richtig so, weil für den Zustand der Nationalmannschaft ist auch die Bundesliga verantwortlich. Mhm. Die Bundesliga muss auch mal kritisieren, was machen wir eigentlich in unseren Leistungszentren? Ist unsere Ausbildung eigentlich wirklich so gut, wie wir behaupten? Wenn ich die jungen Spieler, die bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren für Furore gesorgt haben, oder Sancho war oder Bellingham war, von Mokoko mal abgesehen, waren alles Spieler, die bei anderen Vereinen ausgebildet wurden, die in Frankreich oder in England ausgebildet wurden. Also ich habe meinen Eindruck, dass die Nachwuchspolitik der Bundesligisten primär in einem großartigen globalen Scouting besteht, dort Talente möglichst schnell zu entdecken und dann nach Deutschland zu importieren, im A-Jugendalter oder vielleicht auch erst im ersten Seniorenalter. Aber das hat ja nichts irgendwie mit Nachwuchspolitik und mit Ausbildung zu tun. Und insofern, wenn da jetzt jemand aus der Bundesliga mal verantwortlich ist für die Nationalmannschaft, dann verändert sich vielleicht auch dessen Blickwinkel. Und dann ist das irgendwie okay. Warum soll jemand wie Bioff, der gar nichts in der Bundesliga zu tun hat, dann immer mit den Konsequenzen leben müssen?
Wobei das für mich auch ein kleines Geschmäckle hat, weil Hans-Joachim Watzke von den Dortmundern natürlich auch immer derjenige war, der viel an Oliver Bierhoff herumkritisiert hat und jetzt profitieren könnte.
Das ist richtig, aber dann ist er eben halt in der Verantwortung, da muss er sich daran messen lassen und dann muss er mit diesem ganzen Problem, dem Bioff jetzt immer behaftet, also ein Bundestrainer behaftet ist, da muss er sich selber dann auch mal so ein bisschen dort in Frage stellen. Hm. Aber es ist insofern konsequent, diese Profivereine, darunter hatte das Image, die bedeutende Nationalmannschaft ja auch gelitten, diese Profivereine sind ja immer wichtiger geworden. Das sind so, also große Vereine wie Bayern, wie die Clubs aus Manchester, wie Liverpool, Turin, auch die Dortmunder sind mehr oder weniger so Art Stadtstaaten im europäischen Fußball, die eigentlich mehr Macht haben als so ein Verband. Und von da aus ist es irgendwie dann, die Nationalmannschaft rekrutiert sich ja nun nur aus Spielern aus diesem Verein. Ist es dann auch konsequent, wenn jemand aus diesem Milieu dann auch die Verantwortung übernimmt für die Nationalmannschaft dort?
Die Nationalmannschaft, die war ja schon einmal in einer ähnlichen Krise, zuletzt 2002. Danach wurden eben die Nachwuchsleistungszentren entwickelt. Der WM-Titel folgte 2014. Was könnte denn jetzt Ihrer Meinung nach noch ein zusätzlicher Katalysator für die DFB-Mannschaft sein? Sie haben die DFB-Akademie schon angesprochen in Frankfurt, aber die wird ja auf dem Weg zur EM 2024 jetzt nicht in den nächsten anderthalb Jahren tatsächlich so viel Erfolg in Kürze bringen können.
Nein, kurzfristig wird sich da wenig verändern. Es sind ja nur anderthalb Jahre bis zur EM. Ich halte aber, was das aktuelle Spielerpotenzial anbelangt, da halte ich es schon für möglich. Das wäre auch bei dieser WM möglich gewesen. ist dann halt leider nicht so gekommen, dass man bei einem Turnier auch reüssieren kann. Ob das jetzt das Halbfinale ist oder das Finale, ich weiß es nicht. Aber dass man, wenn man es schafft, einen gewissen Teamgeist herzustellen, dazu noch das Turnier im eigenen Land, eine gewisse Euphorie, um diese Mannschaft zu entfalten, dass sie dann schon auch über ihre Verhältnisse spielen kann. Das war bei 2006 ja auch so. Die Mannschaft von 2006 war ja vom Niveau doch deutlich entfernt von dem, was dann 2014 dem Bundestrainer zur Verfügung stand. Und wie gesagt, es sind Turniere, es sind keine Meisterschaften. Da gewinnt nicht immer der Beste. Da halte ich schon ein zumindest besseres Abschneiden, als wir jetzt bei der WM hatten, für möglich.
Wer sollte derjenige sein, der die von Ihnen jetzt gerade geforderten Lösungen liefert und Lösungsansätze? Der Sportdirektor, würde die Installation eines Sportdirektors, die ja jetzt auch gefordert wird, die Lösung sein?
Ist schwierig. Die Frage ist ja auch, welche Autorität hat dann so ein Sportdirektor wirklich? Ich kenne den DFB ja auch ein bisschen jetzt aus der Perspektive des Amateurfußballs. Und wenn jetzt im DFB ein neues Ausbildungskonzept beschlossen wird und man auch die Trainerausbildung danach ausrichtet, wobei da glaube ich auch nicht nur glückliche, vernünftige Sachen beschlossen worden sind in den letzten Jahren, dann heißt das noch lange nicht, dass es unten irgendwo ankommt. Also der Normalzustand im Amateurverein ist ja so, dass jeder eigentlich das macht, was er will. Schon im Amateurverein ist die Funktion eines Sportdirektors extrem schwierig zu leben. Also von da aus bin ich so ein bisschen skeptisch, was ein solcher dann bewirken kann. Ich würde das nicht ablehnen, diese Funktion, diese Position. Aber dass das jetzt alleine Hals bringt, ist das bezweifle ich auch. Ich finde einfach wichtig, dass wir auch jetzt mal schauen, was ist in den NLZs eigentlich irgendwie so schief gelaufen. Wir haben ja auf bestimmten Positionen im Fußball haben wir auch durchaus ein Überangebot, was beispielsweise Mittelfeldspieler anbelangt oder zentrumsorientierte Spieler anbelangt, jetzt abgesehen jetzt von dem berühmten Neuner dort. Und das hat einfach auch was damit zu tun, dass wir so im Zuge der großen Erfolge des FC Barcelonas, das so zum Muster wurde, was man kopieren wollte. Kurze Ballzeiten, präzises Passspiel, den Gegner müde spielen, aus den Positionen spielen etc., alles schön und gut. Dabei immer übersehen haben, dass der FC Barcelona auch aus einem Messi besteht, der dann aus diesem Modus mal rausgeht und ins 1:1 geht etc. Und ich kenne das selber als Jugendtrainer, wenn das so Trend ist, dann forderst du die Jugendlichen auf, den Ball möglichst schnell abzugeben, bitte nicht ins Dribbling reinzugehen und so weiter und so fort. Und der zweite Punkt war der, dass wir immer in taktischer Hinsicht ein Defizit hatten gegenüber anderen Ländern. Und da habe ich auch bei Jugendtrainern in den letzten Jahren so beobachtet, dass sie das so ein bisschen dann auch übertrieben dann mit der taktischen Erziehung manchmal, auf Kosten dann auch der Technik. Und zu viel Taktik kann auch bedeuten, dass ein Spieler sich zu sicher fühlt in einem System und gar nicht mehr den Mut aufbringt, das Spiel mal individuell zu gestalten, aus diesem System irgendwie auszubrechen, sondern man verlässt sich auf dieses System und auf dem, wer links und rechts von einem steht. Und das müssen wir, glaube ich, aufbrechen. Da gibt es auch gute Ideen und gute Ansätze dazu. Ich fand interessant ein Interview, was ich neulich gelesen habe mit Thomas Broich, der für solche Sachen jetzt bei Hertha BSC auch verantwortlich ist. Aber das dauert natürlich.
Und noch ein Posten könnte in Kürze im deutschen Fußball frei werden. Donata Hopfen muss nach nicht einmal einem Jahr an der Spitze der deutschen Fußballliga angeblich ihre Ablösung als Vorsitzende der DFL-Geschäftsführung befürchten. Nach Informationen des Kicker könnte es bei einer Sitzung des DFL-Aufsichtsrates in der kommenden Woche zu einer Auflösung ihres bis Jahresende 2024 laufenden Vertrages kommen. DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke wollte sich auf SED-Anfrage nicht zu diesem Bericht äußern. Die DFL war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Beratungen über die Zukunft von Hopfen, die am 1. Januar die Nachfolge des langjährigen DFL-Geschäftsführers Christian Seifert angetreten hatte, soll es bereits seit Wochen geben. Angeblich herrscht in den Gremien Unzufriedenheit mit ihrer Arbeit. Spannende Tage stehen also bevor beim DFB, bei der DFL, aber natürlich auch bei der WM, denn die nächsten Achtelfinalpartien stehen ja an. Morgen startet am Nachmittag die japanische Nationalmannschaft in Katar mit einem neu gefundenen Selbstbewusstsein. Deutschlands Vorrundenbezwinger fordert im Achtelfinale Kroatien heraus. Michael Augustin.
Als die Japaner vor der WM das Viertelfinale als Ziel ausgerufen hatten, wurden sie belächelt. Jetzt sind sie nur noch einen Sieg davon entfernt. Japan müsste dafür nach Deutschland und Spanien das dritte europäische Team schlagen, den WM-Zweiten von 2018 Kroatien. 13 Spieler aus der ersten und zweiten Bundesliga treffen in diesem Duell aufeinander. Über allen thront aber der inzwischen 37-jährige Luka Modric. Weltstar, Weltfußballer, aber noch nicht Weltmeister. Das Turnier in Katar ist seine letzte Chance.
Nach besorgniserregenden Nachrichten über den Gesundheitszustand von Brasiliens Fußballidol Pelé hat der 82-Jährige höchstpersönlich ein wenig Entwarnung gegeben. Er sei stark, voller Hoffnung und das könnte ja vielleicht auch die Nationalmannschaft beflügeln, die mit einem Sieg über Südkorea in die Runde der letzten 8 WM-Teams einziehen will. Jens-Jörg Rieck.
Spielt er oder spielt er nicht? Mit der Rückkehr des im ersten Gruppenspiel verletzten Neymar in das Mannschaftstraining der Seleção überschlagen sich die Spekulationen im Land des Rekordweltmeisters. Doch unabhängig von der Frage, ob der Superstar nach seiner Knöchelverletzung vielleicht lieber noch einmal geschont werden sollte, ist die Ausgangslage in keinem Achtelfinale klarer. Die Nummer 1 der Weltrangliste gegen die auf Rang 28 liegenden Südkoreaner. Brasilien, das bei der überraschenden Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase mit einer B-11 aufgelaufen war, durfte jetzt wieder mit seiner Stammformation anfangen. Und die ist, ob mit oder ohne Neymar, normalerweise eine Klasse besser als Südkorea.
Die Quoten bei den Fußball-WM-Übertragungen in Deutschland bewegen sich weiter auf niedrigem Niveau. Den Einzug des zweimaligen Weltmeisters Argentinien um Superstar Lionel Messi ins Viertelfinale durch das 2:1 gegen Australien sahen in der ARD 4,71 Millionen. Und auch wenn Jürgen Roth seinen Spaziergang durch die Welt des Redens über Fußball jetzt fortsetzt, wird deutlich, das Problembewusstsein in Sachen kapitalgetriebenem Fußballgetöse hat breite Schichten erfasst.
Qatar has delivered amazing.
Also Katar hält sich meine Begeisterung absolut in Grenzen.
Wenn man gepeinigt wird mit diesen Spielen, da könnte, wenn man wollte, der Haussegen ins Wanken kommen.
Halbzeit, Zwischenbilanz. Meine Mutter, die heute ihren 85. Geburtstag feiert, ist angesichts des praktisch rund um die Uhr abgefackelten Fußballschmarrens not amused. Nie zuvor war man derart profund über die politischen Zusammenhänge dieser neuerlichen Farce unterrichtet worden und jeder weiß, was und wie es läuft im Ballgewerbe. Dieter, ein ehemaliger Maler, sitzt in Mittelfranken in einem Bistro. Er hat ein Wort parat. Idiotie.
Also meine Sache ist es nicht, dass es so viel Menschenleben kostet, die wohnen. Nur, dass die Stadion und die Hochhaus rausgepanscht worden sind, ist Ironie.
Stefan Erhardt, mein Münchner Gewährsmann, lässt, obwohl er Lehrer und in Zurückhaltung geübt ist, alle Contenance fahren.
Das ist unter aller Sau, also anders kann man das gar nicht mehr sagen. Das hat eine ethische, moralische Abgrundmoral, da sind wir nah dran an der fußballerischen Hölle. Aber ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon der Gipfelpunkt des Ganzen ist. Es gibt ja noch mehr Diktaturen und es gibt noch größere Schurkenstaaten. Ich weiß nicht, was die FIFA da auf ihrem berühmten Zettel hat.
Und mein Kumpel Björn, Handwerker aus Nordhessen, pflegt den nüchternen Blick auf die Verhältnisse.
Und diese Idee von wegen Sport oder Fußball würde die Welt verändern, das ist doch Bullshit.
Unbestritten. Das Problembewusstsein in Sachen kapitalgetriebenem Fußballgetöse hat breite Schichten erfasst. Fritz von Turnotaxis. Er war seit den 70er Jahren beim BR und hernach für eine lange Zeit mein Lieblingskommentator bei Sky, erinnert daran, dass sich diesbezüglich vieles geändert hat.
Ich kann Ihnen sagen, ich war 1978 bei der Weltmeisterschaft in Argentinien in der Heimatredaktion für die ARD tätig. Und damals war die Zeit anders und es wurde nicht so viel darüber berichtet, über die Zustände damals, dieser Militärjunta da und mit dem Vileda, dem Chef dort. Und erst bei der Eröffnungsfeier hat dann der Thomas Reimer, das war der Chefredakteur vom Südwestfunk und war auch jahrelang Korrespondent in Südamerika, über die Hintergründe berichtet. Das wollten die Fans gar nicht hören, die waren empört. Wir hatten das Telefon in der Redaktion, die klingelten ständig und die haben sich wahnsinnig beklagt darüber, was der Mensch da eigentlich erzählt. Damals war es nicht im Bewusstsein.
Mittlerweile ist unbestreitbar, dass wir in einem völlig bizarren Zweig der Realität gelandet sind, schreibt ein User in einem Internetforum. Dessen ungeachtet eine erkleckliche Zahl von Menschen, die Quoten sind hierzulande eingebrochen, ja, zugestanden, schaltet den Fernseher ein. Florian ist Arzt und gesteht,
dass ich mir bewusst bin über die Situation, wie es dazu kam, dass die WM dort stattfindet, aber mein Fußballherz nicht anders kann, als WM zu schauen, alle 4 Jahre. Ich habe es mir sogar überlegt, ob ich sie boykottieren soll, aber ich kann es nicht.
Florians Sohn Ben absolviert nach dem Abitur und einem frustrierenden Semester als virtualisierter Student ein freiwilliges soziales Jahr und meint lapidar,
An sich ist es denen egal, wie viele Leute jetzt die Spiele schauen und wie viele nicht, weil die TV-Gelder und alles sind sowieso im Vorhinein schon bezahlt.
Katar. Ein Katalysator? Ein Wendepunkt? Die Peripetie? Der Kommunist Lorenz von der Straße, der mich zuverlässig mit Zitaten von Adorno und Walter Benjamin versorgt, verneint das.
Könnte Katar so eine Art Wendepunkt sein?
Nein, auf keinen Fall. Ach Quatsch. Niemals.
Und der vielfach ausgezeichnete Romancier Andreas Mayer?
Mir wäre es ganz lieb gewesen, wenn nach dem Pokalsieg und als dieser ganze Corona-Schwachsinn losging, wenn der ganze Fußballbetrieb eingestellt worden wäre.
Ich bin ratlos. Katar oder halt doch schon Corona? Ich erbitte eine Stellungnahme vom Medienfachmann Rudi Brückner, und zwar zur Pandemie.
Also es war auf jeden Fall ein Wendepunkt, übrigens was die Medien angeht, also die, die darüber berichten. Weil in allen Sendern, egal ob es jetzt öffentlich-rechtlich oder werbefinanziertes Fernsehen ist, sind die Quoten komplett eingebrochen. Also jeder hat im Prinzip seine Quote, die er vorher hätte, halbiert. Und aus dieser halbierten Quote kommt er jetzt, obwohl die Fans wieder da sind, kaum raus. Das heißt, es hat sich schon etwas geändert, dass es viele Leute gibt, die, glaube ich, den Fußball nicht mehr wirklich interessant finden und wahrnehmen.
Und er ergänzt?
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ja, sind nicht werbefinanziert. Die können also mit ihren Geldern viel überlegter umgehen, als das andere Fernsehsender machen. Und warum senden die eigentlich diese WM? Warum zeigen die was davon? Das verstehe ich nicht. Warum gibt es da keinen Boykott?
Pappalapapp. So ein Unfug.
Wer weiß, vielleicht wird es die beste WM aller Zeiten.
And now, 1, 2, 3 and FIFA. 1, 2, wait. 1, 2, 3. FIFA!
Jürgen Roth war das mit seinem Spaziergang durch die Welt des Redens über Fußball am Ende unserer Sendung. Sprecher dieses Beitrags war Franz Lake. Und mir bleiben noch zwei Dinge. Zum einen Ihnen zu raten, unseren Players Sport Podcast schnell zu abonnieren, damit morgen der Weg zur Arbeit nicht so lang wird. Und Danke zu sagen fürs Zuhören. Mein Name ist Astrid Rawohl. Ihnen eine angenehme Nacht.